die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu.
Hallo und herzlich willkommen zur 597. Episode meines Podcasts Die Hörmupfel vom 13. März 2026. Heute erzähle ich euch von zwei Events, die Schnitzel und Schnaps beinhalten. Danke, dass ihr mich in euren Podcatchern runtergeladen habt und viel Spaß beim Hören. Letzte Woche ist die Episode ja wieder, wie ihr ja sicherlich bemerkt habt, ausgefallen. Mangels Themen konnte ich nichts einsprechen, sodass ich stattdessen wieder zwei alte, zeitlose Episoden hochgeladen habe, die ja wegen eines Hackerangriffs letztes Jahr von der Seite verschwunden waren. Aber diese Woche haben wir wieder zwei Kleinigkeiten erlebt, von denen ich euch in diesem Personal-Podcast erzählen kann. Allerdings müsst ihr euch die Trauben, die euch interessieren, jetzt mal rauspicken, denn es wird ein buntes Sammelsurium an Themen geben, wie zum Beispiel Kreuzfahrt, Airfryer, Schnaps und so weiter und so fort. Wir waren auf einem Geocaching-Event, also hier Geocaching-Content an, und zwar auf dem sogenannten Schnitzel-Event bei Kaufbeuren in der Waldstuben am Riederloh 16 in Germeringen. Dort fand das, glaube ich, achte Event dieser Art statt und wir haben es jetzt erst zum zweiten Mal geschafft, dort mal hinzugehen. Die sechs Mal davor, da war es immer viel zu schnell ausgebucht und oder wir hatten an dem Tag bereits irgendetwas anderes vor und konnten deshalb nicht hinfahren. Jedenfalls ist es sehr beliebt. Und ja, das hat man auch dieses Mal wieder gesehen, denn es war bumsvoll. Die Gaststätte ist eine Vereinsgaststätte, was ziemlich von Belang ist, und zwar in vielerlei Hinsicht. Also bei allem, was ich euch jetzt davon erzähle, müsst ihr im Hinterkopf behalten, dass es eine Vereinsgaststätte ist, in der unter anderem auch Fußballer des benachbarten Bolzplatzes, der gleich angeschlossen ist, einkehren. Es gibt da dann zwei Räume, die sehr einfach mit alten, einfachen Holzstühlen und Tischen ausgestattet sind. Das Interieur ist dann auch nicht besonders ansprechend. Und wenn da die Fußballer in Jogginghosen aufkreuzen und wir Geocacher in Tarnfleck, dann ist das absolut kein Problem. Einer dieser Räume war dann auch für uns freigehalten worden, sodass wir dann alle gemütlich beisammensitzen konnten und nicht verstreut waren. Wir hatten uns mit zwei Geocachern vorab verabredet, die auch wieder eine Kreuzfahrt gebucht haben und die auch meine YouTube-Videos zu unserer letzten Kreuzfahrt angeschaut hatten. Und so hatten wir dann schon einmal ein Hauptthema, über das wir reden konnten. Mir fällt gerade ein, dass wir das Thema Geocaching an diesem Abend überhaupt nicht angesprochen haben. Das ist mir fast noch am liebsten, wenn man auf dem Geocaching-Event gar nicht über Geocaching spricht. Ja, erzähle ich euch gleich mal von genau diesem Thema, nämlich von der Kreuzfahrt. Die beiden haben eine Adria-Kreuzfahrt mit der Mein Schiff 4 gebucht, die im Mai, glaube ich, stattfinden soll. Zur Info für diejenigen, die sich mit dem aktuellen politischen Geschehen nicht auseinandersetzen, und auch für die Nachwelt, die diesen Podcast vielleicht in 500 Jahren hören möchte. Ja, sei gesagt, die Mein Schiff 4 und die Mein Schiff 5, die liegen aktuell im Persischen Golf, in dem ja gerade Krieg zwischen dem Iran und Israel und den USA geführt wird. Und die Schiffe können da nicht weg, weil sie durch die Meerenge von Hormus müssten, die nur ungefähr so 30 Kilometer breit ist und von iranischen Bombern bedroht wird. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hält dieser Krieg schon etwas mehr als eine Woche an und aktuell ist auch noch nicht abzusehen, wie lange dieser Krieg noch anhalten wird und wann die Schiffe dort wieder rauskommen. Die Passagiere der Mein Schiff 4 konnten, glaube ich, schon fast alle wieder nach Hause reisen, denn sie lagen in Abu Dhabi und von dort aus konnte man diese 90 Kilometer in den Oman reisen, von wo aus sie dann von einem relativ sicheren Flughafen Richtung Deutschland fliegen konnten. Und bei den Passagieren der Mein Schiff 5 ist das ungleich schwieriger, denn die erreichbaren Flughäfen sind noch ziemlich unsicher, weshalb sie von dort aus nicht fliegen können, dürfen, wollen und deshalb immer noch auf dem Kreuzfahrtschiff festsitzen. Das alles weiß ich dann auch nur aus den Berichterstattungen der diversen Medien. Nagelt mich da also bitte nicht fest. Ich habe jetzt auch nur das herausgefiltert, was ich glauben zu können und was eben seriös geklungen hat. Aber gut, da gibt es noch einiges mehr, was man darüber besprechen könnte. Und das konnten wir, wie gesagt, auf diesem Geocaching-Event mit unseren Geocaching-Freunden tun. Und das haben wir dann auch gemacht. Sie sahen die Situation dann allerdings entspannt, denn also in Bezug zu ihrer Reise, denn sie vertrauen unter anderem darauf, dass der Krieg bis Ende Mai beendet sein wird und dass das Schiff bis dahin wieder frei sein wird. Ich bin mir dann noch gar nicht so sicher, ob das Schiff dann auch nicht vielleicht sogar zuerst zu einer Wartung ins Trockendock muss oder so, weil man weiß ja nicht, inwieweit das dann darunter gelitten hat. Keine Ahnung. Wir werden ja sehen. Naja, jedenfalls werden sie, wenn ihre Reise stattfindet, von Triest nach Kotor, Korfu, Zadar und Kopa fahren und von dort aus dann wieder, Kopa ist gleich neben Triest, glaube ich, und dann wieder zurück, genau nach Triest. Ich hätte mir die Route vermutlich nicht ausgesucht, weil Dubrovnik ausgelassen wird, was meiner Meinung nach bei dieser Route ein absolutes Pflichtprogramm einfach ist. Also diese Route zu fahren ohne Dubrovnik, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber vielleicht war das ein sehr gutes Angebot und wenn es wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot war, dann kann man das durchaus auch machen. Sie verbringen davor noch eine Woche Urlaub in einer Ferienwohnung in der italienischen Region Vicenza. Das liegt zwischen dem Gardasee und Venedig. Und ich glaube, sie werden in Brassano del Grappa sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, dieses del Grappa, das hat nichts mit dem gleichnamigen Trestabrand zu tun, denn besagter Grappa, also das Getränk, das kann überall hergestellt werden, so viel ich weiß, und ist dort auch nicht erfunden worden. Sondern dieses Brassano del Grappa kommt von diesem gleichnamigen Berg, der dort in der Nähe liegt und von dem der Ort seinen Namen hat. Also Brassano heißt, del Grappa heißt Brassano am Berg Grappa liegend. Genau, das habe ich nachgeforscht, aber das ist nur, wie gesagt, gefährliches Halbwissen, aber da habe ich mal nachgelesen, weil das mich interessiert hat, ob das wirklich was mit diesem Grappa zu tun hat, mit dem Branntwein. Ist das ein Branntwein? Ist das ein Brand? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber wir kommen nachher noch zu Alkohol. Vielleicht können wir das noch klären. Ja, und die Freunde haben dann auch gesagt, dass sie, falls die Reise abgesagt werden sollte, also die Kreuzfahrt, weil das Schiff dann noch vielleicht festsitzt zu dieser Zeit, einfach hinterher nach ihrem Aufenthalt in Vicenza noch eigenständig weiterfahren wollen und vielleicht noch nach Kroatien selber hinein wollen mit dem Auto oder nach Slowenien oder über Österreich und Ungarn zurück. Das wäre noch offen und sie sind da flexibel und machen sich da jetzt noch keinen großen Kopf. Wir haben dann auch noch ein weiteres gemeinsames Gesprächsthema gefunden, nämlich Airfryer. Ich habe sie nämlich gefragt, weil es mich aktuell ja so sehr beschäftigt, ob sie auch einen Airfryer haben. Und es war sehr lustig, denn sie hat sich erst vor kurzem, nämlich kurz vor Weihnachten, einen Airfryer sehr günstig geschossen. Das Gerät, für das sie sich dann entschieden hat, kostet regulär, glaube ich, 269 Euro. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat sie es für schlappe 90 Euro bekommen. Und da muss ich dann sagen, also da hätte ich nicht zweimal überlegt, wenn ich wirklich so ein Angebot bekommen hätte, hätte ich auch irgendein No-Name-Produkt genommen, denke ich. Sie hat sich dann für diesen, was ist denn das, Chef Cuisine Airfryer Dual Zone 9L, glaube ich, entschieden. Und der hat zwei unabhängige Schubladen übereinander, also so wie ich es auch gerne haben möchte. Und den gab es bei einem unserer örtlichen Supermärkte hier im Allgäu im Rahmen einer Punkteaktion eben wesentlich günstiger. Sie konnte dann also diese Punkte, die sie gesammelt hatte, einlösen und dadurch ist dieses sehr gute Angebot entstanden. Allerdings hat sie mir dann auch parallel dazu erzählt, dass sie eine Freundin hat, die sich das gleiche Gerät angeblich gekauft hat und für den gleichen Preis. Allerdings hat sie es nicht über diesen Supermarkt und das Einlösen solcher Punkte bekommen, sondern beim City Outlet in Geislingen, einem Outlet-Center zwischen Ulm und Stuttgart. Aber leider habe ich das nicht richtig verstanden und weil es in diesem kleinen Raum, in dem wir mit rund 60 Geocachern gesessen haben, doch sehr laut war und ich nicht dreimal nachfragen wollte, habe ich dann leider nicht verstanden, ob das wirklich so war. Aber irgendwie konnte ich dann das Schnäppchen im City Outlet nicht richtig glauben, denn ich habe ja mit einem ähnlichen Outlet Center in Metzingen keine so guten Erfahrungen gemacht. Also die Preisnachlässe dort waren damals, als ich dort war, nicht besonders spektakulär und erwähnenswert. Aber wenn man nach Geislingen fahren würde und würde da wirklich so tolle Angebote kriegen, dann würde es sich absolut lohnen, mal dort vorbeizuschauen. Naja, nichtsdestotrotz, für 90 Euro hätte ich das bestimmt sehr hochwertige Gerät dann auch gekauft, einfach nur, um mal das Airfryen auszuprobieren. Aber ohne dieses Angebot fixiere ich mich jetzt auch weiterhin auf meinen Philips Airfryer 4000 und warte dann darauf, dass ich ihn irgendwann einmal in einem Angebot bekomme. Ich habe sie dann gefragt, ob sie ihn oft nutzt und was sie darin macht. Eben auch die Fragen, die ich damals auch schon beim Thermomix meinen ganzen Freundinnen und Kolleginnen gestellt habe, als ich dann jahrelang um diesen Thermomix herumgehampelt bin. Und sie meinte dann, sie nutze ihn seit Dezember sehr oft, weil er weniger Strom verbraucht als ein normaler Backofen und auch keine lange Vorwärmzeit hat, sondern alles wesentlich schneller geht. Sie hat schon Bratkartoffeln und parallel dazu Schlemmerfilet gemacht. Und beides sei dann auch zeitgleich fertig gewesen. Also sie hat dann oben die Bratkartoffeln rein und unten zwei Schlemmerfilets übereinander gestapelt und das sei wirklich sehr gut geworden. Und sie hätte auch Hähnchenschenkel gemacht und auch gerne mal ab und zu Aufbackbrötchen zum Frühstück. Aufläufe hätte sie aber noch nicht probiert, würde das Gerät aber weiterhin testen und da kämen Aufläufe sicherlich auch irgendwann mal vor. Und dieses Gerät sei auch leichter zu reinigen als ein Ofen. Das meinte sie auf Nachfrage hin, weil mich das auch interessiert hat. Ja gut, das war's dazu. Ich muss euch ja noch weiter von dieser Gaststätte erzählen. Da war ich ja noch gar nicht fertig. Ja, also, da das eine Vereinsgaststätte ist, wie ich ja schon erwähnt habe, ist es dort auch recht günstig. Für ein großes 0,5 Liter Softgetränk haben wir nur 3 Euro bezahlt. Und das gibt es ja fast nirgendwo mehr. Für mein riesiges Meerrettichschnitzel mit Kartoffelsalat und Beilagensalat noch zusätzlich habe ich dann auch nur 16,50 Euro bezahlt. An sich wäre der Preis für ein normales Schnitzel schon durchaus in Ordnung. Aber wenn man dann noch die Menge sieht, die man dafür bekommt, dann ist das wirklich ein verdammt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Kartoffelsalat ist dann ein sogenannter Gablonzer Salat. Neugablonz wurde ja von Auswanderern gegründet, die nach dem Zweiten Weltkrieg von Gablonz im Sudetenland ins Allgäu kamen und dort vor allem die Schmuckindustrie aufgebaut haben. Und dieser Kartoffelsalat wird mit Mayonnaise gemacht und nicht wie in Bayern üblich mit Essig und Öl. Es ist also ein Importprodukt sozusagen. Und ja, diesen Salat mit Mayonnaise, den mag ich besonders gerne. Den kenne ich auch von daheim, also von meinen Eltern. So haben wir den auch immer gemacht. Und den mag ich wahnsinnig gern. Allerdings scheint man in diesen Gablonzer Kartoffelsalat auch Eier reinzumachen. Denn der war etwas gelber als mein Salat. Und das werde ich beim nächsten Mal auch ausprobieren. Das scheint noch so eine zusätzliche Cremigkeit und so einen zusätzlichen Geschmack reinzubringen. Gut, das zweite Event, wenn man das so sagen will, das wir persönlich veranstaltet haben, hat nur indirekt mit Geocaching zu tun. Mein Herzallerliebster hat nämlich vor ein paar Monaten bei einem Geocaching-GIF-Event eine Führung in einer Allgäuer Brennerei für 10 Personen gewonnen. Das Ganze klingt jetzt ziemlich teuer und exklusiv, aber das war es eigentlich nicht. Aber wir haben den Gewinn dazu genutzt, mal wieder etwas mit unseren Freunden zu unternehmen. Etwas, was etwas außergewöhnlicher ist als eine übliche Geocaching-Tour. So eine Führung kostet für 8 bis 10 Personen pauschal 49,50 Euro. Für Gruppen ab 10 Personen liegt der Preis dann bei 4,95 Euro pro Person. Darin enthalten ist die Führung durch die Produktion und eine Schnapsverkostung. Die Schnapsverkostung ist aber auch sonst jederzeit möglich, wenn man den Laden besucht und dort Schnaps kaufen möchte. Ja, aber fange ich mal lieber von vorne an. Wir haben im Vorfeld in unserer Geocacher-Gruppe angefragt, wer Lust und Zeit hat, mit uns zu dieser Führung zu gehen. An dem Termin, wo es uns am besten gepasst hat, hatten dann leider nur 4 unserer Freunde Zeit, sodass wir dann zusätzlich noch ein paar Nachbarn gefragt haben, ob sie sich uns anschließen wollen. Da konnte dann aber leider auch nur einer mit und so waren wir dann schlussendlich zu 7. Also wir haben diesen Gutschein sogar nicht ganz ausnützen können. Wir haben uns dann vor Ort getroffen und weil noch Zeit war, sind wir dann schon einmal in diesen Laden gegangen und haben uns dort umgesehen. Leider war dieser ziemlich voll, da nämlich gerade eine Führung vor uns geendet hatte und die ganzen Leute dann natürlich durch den Laden schlawenzelt sind und Schnapsliköre und Brände eingekauft haben. Man hätte noch viele andere Dinge dort einkaufen können, denn der Laden ist wirklich sehr hübsch eingerichtet und auch, ja, touristisch aufgearbeitet, würde ich jetzt mal sagen. Und man findet dort auch Marmeladen, in Alkohol eingelegtes Obst, also so eine Art Rumtopf oder nennt man das dann Schnapstopf, ich weiß gar nicht. Weine, Pralinen hätte ich mir kaufen können, aber auch Wurst, Käse, hübsche Schlüsselanhänger mit so Allgäu-Motiven und so und noch vieles, vieles mehr. An einem großen runden Stehtisch standen dann ungefähr so 50 bis 60 Flaschen mit verschiedenen Bränden, Likören und Schnäpsen. Und diese konnte man dann alle eigenständig verkosten. Man wurde also nicht bedient, sondern konnte sich frisch, fromm, fröhlich, frei selbst bedienen. Dadurch, dass auf den Flaschen aber so ein ganz seltsamer Ausgussmechanismus, Pömpel, angebracht war, also das war ein ganz komisches Ding, habe ich so noch nie gesehen, konnte man dann immer nur kleine Mengen aus den Flaschen ausgießen, sodass das Ganze dann nicht zu einem Besäufnis ausartete. Allerdings knallten dann auch die kleinen Mengen schon ausreichend in den Kopf. Und wir waren dann alle hinterher ziemlich froh, dass wir dann noch zusammen in eine Gaststätte im Kempner Wald eingekehrt sind und dort etwas zu essen bekommen haben. Ja, kleiner Spoiler für die, die damals bei unserem Hörertreffen mit dabei waren. Das war dann die gleiche Gaststätte. Aber gut, lenke ich jetzt nicht ab. Erzähle ich euch erstmal von der Verkostung, von der Führung. Wir haben uns dann schon so ein bisschen durch die Liköre und Spirituosen durchgekostet, bis die Führung dann endlich anfing. Leider waren es ziemlich viele Personen, die daran teilgenommen haben. Ich würde sagen, es waren mindestens 50 Personen. Das war dann für die kleinen Räume fast zu viel. Aber alle waren dann sehr diszipliniert und rückten dann auch brav auf. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Art von Menschen kennt, die dann gleich hinterm Eingang stehen bleiben und nicht aufrücken und keinen Platz machen wollen. Aber das war in dieser Gruppe Gott sei Dank nicht der Fall. Es waren auch sehr viele junge Leute dabei und die sind offensichtlich nicht so verbohrt wie wir alten Sturköpfe. Und deshalb klappte das alles sehr gut. Wir konnten also wirklich alles anschauen und haben auch an jeder Stelle des Raumes gut gehört. Als erstes wurden wir in einen Raum geführt, wo uns an einem Beamer ein paar Bilder gezeigt wurden, zu denen uns eine junge Frau dann Informationen gab. Leider hat sie die Informationen wohl ziemlich auswendig gelernt, denn auf Nachfragen konnte sie nur wenig Antworten geben. Sie war offensichtlich nicht vom Fach und hatte sich ihr Wissen nur angelesen. Und das fand ich persönlich ein bisschen schade. Trotzdem habe ich viel Neues und auch sehr viel Interessantes erfahren, zum Beispiel, was der Unterschied zwischen Brand, Geist, Liköre und Spirituosen ist. Für mich waren Spirituosen immer ein Oberbegriff für alles, was irgendwie gebrannt wird, also zum Beispiel Brand, Geist und Schnaps. Aber dass Spirituosen zusätzlich noch auch ein Unterbegriff für Gebranntes mit Zusatzstoffen ist, das war mir neu. Ja, vielleicht sollte ich das mal aufdröseln, weil das ja hier ein Bildungspodcast ist, will ich mal versuchen, euch das Ganze auseinander zu klabüsern. Ich hoffe, ich komme da jetzt selbst richtig hin. Also, Brände sind Spirituosen in reinster Form. Bei Bränden wird Alkohol durch Destillation von Früchten gewonnen. Brände erhalten ihren Geschmack ausschließlich durch das natürliche Aroma im Obst. Da werden weder Aromen noch Zucker hinzugefügt. Und zu den Bränden gehören dann in besagter Allgäuer Brennerei, wo wir dann waren, Williamschrist Birnenbrand, Marillenbrand oder auch Kirschwasser. Und das Wasser in Kirschwasser bedeutet eigentlich auch nichts anderes als Brand. Dann gibt es dort noch den Geist, um Geisttee, wie zum Beispiel den Himbeergeist, herzustellen, werden Früchte, die kaum Eigenzucker haben, in neutralem Alkohol eingelegt. Und die Früchte, zum Beispiel Himbeeren, geben dann ihren Geschmack an diesen Alkohol ab. Und erst danach, also nach einer gewissen Zeit, in der die Früchte dort eingelegt waren, werden diese destilliert. Dann gibt es die Liköre. Liköre basieren auf neutralem Alkohol oder aus Bränden und müssen mindestens 100 Gramm Zucker pro Liter aufweisen. Sie müssen mindestens 15% Volumenprozent haben. 15% Volumenprozent, sagt man das so? Oder sage ich, für mindestens 15 Volumenprozent haben? So ist es, glaube ich, richtig. Und werden meist mit irgendwelchen Zusätzen, wie zum Beispiel Sahne oder so, verfeinert. Und dann gibt es eben noch diese Unterkategorie Spirituose, die wohl eine Zwischenform von Brand und Likör ist. Da wird dann der Brand hergenommen und in einem weiteren Schritt verfeinert, zum Beispiel mit Honig. Zuckerzusatz ist da dann auch erlaubt und meist liegen die Spirituosen dann, die Spirituosen zwischen 30 und 45 Volumenprozent. Und in dem Vortrag haben wir dann auch noch erfahren, dass es eine spezielle Tabelle gibt, mit der der Alkoholgehalt ihrer Produkte berechnet wird, was dann auch Auswirkungen auf die Alkoholsteuer hat, die Brennerei dann abführen muss. Wenn also Schnaps gebrannt wird, dann wird die Temperatur und der Alkoholgehalt gemessen. Und anhand einer Tabelle sieht man dann, dass ein Brand meinetwegen 40% Volumen hat. Und dann weiß man, dass man 40% der Alkoholsteuer auf dieses Produkt zahlen muss. Und sie hat dann auch noch ein Beispiel dafür genannt. Ich glaube, das war von einer 1 Liter Flasche Schnaps mit 40% Volumen, gehen dann 5,21 Euro als Alkoholsteuer ab. Und mit anderen Worten, wenn man eine Flasche Schnaps für 7 Euro kauft, dann könne man sich durchaus vorstellen, dass da keine hochwertigen Zutaten drin sein können, wenn schon 5,21 Euro an Alkoholsteuer abgeht. Ja, nach diesem Vortrag wurden wir dann, wie ging es denn weiter, in die Brennerei geführt, wo dann zwei Kessel gestanden haben oder immer noch stehen logischerweise, die erstaunlich klein sind. Ich weiß nicht, wie viele Liter da reinpassen, aber ich stand dann davor und dachte mir, what, das ist alles? Das ist ja gar nichts. Ich dachte, wir kommen da in eine riesige Halle, wo so 6 bis 8 haushohe Kessel stehen. Aber das war ein relativ kleiner Raum, ich würde sagen so groß, dass gerade mal so ein Feuerwehrauto da reinpasst. Und da standen eben diese zwei kleinen Kessel. Uns wurde dann erklärt, was während der Distille bei diesen Geräten dann passiert. Und das Interessanteste, was bei mir dann hängen geblieben ist, war, dass an diesen beiden Kesseln über 100 Plomben angebracht sind. Denn sobald dort Alkohol entsteht, hat der Zoll die Hände drauf und dann darf es dort keine Möglichkeit mehr geben, an irgendeinem Auslass an diesem Kessel Alkohol abzuzapfen, ohne dass die Alkoholsteuer bezahlt wird. Also da läuft wirklich kein Tropfen raus, ohne dass Alkoholsteuer bezahlt wird. Und im Lager haben wir danach ebenfalls verplombte riesige Kessel gesehen, die vor Steuer dort gelagert werden, weil deren Steuerwert bei 130.000 Euro liegen. Und weil man als Unternehmen das nicht vorstrecken möchte, bleiben die Kessel so lange vom Zoll verplombt, bis man sie wirklich abfüllt und verkauft. Und dann wird steuerfällig. Nach dem Lager haben wir dann noch die winzig kleine Abfüllanlage gesehen, die an einem Samstag aber nicht in Betrieb war. Diese Anlage wird, glaube ich, von 2 Personen betrieben und es werden täglich 1.700 Flaschen abgefüllt. Trotzdem fand ich das ziemlich wenig. Wie gesagt, die Brennerei ist im ganzen Allgäu und darüber hinaus bekannt. Also ich habe die Flaschen auch schon am Starnberger See im Rewe gesehen und auch schon in der Pfalz irgendwo in einem Supermarkt. Und dafür ist das ganze Werk in Anführungszeichen schon sehr klein, finde ich. Ja, also die Führung war wirklich wahnsinnig informativ und interessant. Gut, ob man dafür 5 Euro verlangen kann, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich hätte das als Unternehmen dann auch so gemacht, dass ich für die Führung wirklich 5 Euro verlange und dann noch einmal 2,50 Euro oder so als Einkaufsgutschein gutschreibe, wenn man hinterher in dem Laden etwas kauft. Ich selbst habe dann auch einen weißen Schokoladenlikör und eine alte milde Quitte mitgenommen. Und fürs nächste Mal habe ich mir dann den Walnusslikör vorgemerkt und Mist. Das zweite habe ich jetzt vergessen. Das ist ja doof. Da werde ich mich wohl beim nächsten Mal noch einmal durch das ganze Probiersortiment probieren müssen. Nee, ganz, ganz bestimmt nicht. Ja, nach der Führung sind wir dann, nach der Führung und einem kleinen Einkauf, in diesem Geschäft wollten wir dann eigentlich nach Hause fahren, weil wir ja unseren Nachbarn mitgenommen hatten. Aber als die Freunde dann vorschlugen, wir könnten ja noch irgendwo essen gehen und der Nachbar auch nichts dagegen hatte, sind wir dann, wie gesagt, noch zu dieser Wirtschaft in Kemptnerwald gefahren und haben dort zum ersten Mal in diesem Jahr draußen gegessen. Die Sonne, die schien nämlich an diesem Tag wahnsinnig warm und angenehm vom Himmel und wir konnten dort im Windschatten in der Sonne sitzen. Und weil sich unser Nachbar und unsere Freunde auch sehr gut verstanden haben, also das harmonierte erstaunlich gut, das hätte ich gar nicht gedacht, hockten wir dann noch gemütlich beisammen und ließen den Besuch Revue passieren. Und das war dann wirklich richtig cool und es war ein richtig gelungenes Ding da an diesem Tag. Also das war echt super. Ein Highlight dieses Jahres. Jo, und das war's dann auch schon für dieses Mal und ich hoffe, dass ihr auch eine unterhaltsame Episode hattet, aus der ihr dann das eine oder andere Interessante ziehen konntet. Von Heißluftfritteuse über Schnaps und Schnitzel und Geocaching und Kreuzfahrt war ja einiges dabei. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Servus!